NDC Podcast. Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus.
Das andere Problem ist, dass viele Spielerinnen auch immer noch so ein bisschen sagen, na, das ist ja nur ein Spiel hier. Das ist ja irgendwie nur eine Videospielplattform. Das ist doch irgendwie völlig egal, was hier steht. Es wird halt häufig ignoriert und gar nicht verstanden, dass auch eine Reproduktion von rassistischen, antisemitischen, ableistischen Inhalten auch auf diesen Plattformen ein Problem darstellt. Das heißt, viele Spielerinnen überlesen das, bewusst oder unbewusst, und ignorieren das Ganze. Deswegen ist mein Appell an Menschen, die ja rassistische oder antisemitische Dinge sehen, immer dagegen zu halten. Gar nicht unbedingt mit der Idee, auch irgendwie eine Person zu belehren und irgendwie eine Person dazu zu bringen, so ein Mist nicht zu sagen, sondern auch, um für die Menschen einzustehen, die betroffen sind von diesen Äußerungen. Also das ist ja immer das Prinzip von Gegenrede im Internet. Gegenrede hat ja nicht unbedingt das Ziel, jetzt irgendjemanden zu überzeugen, sondern hat eben die Idee, solidarisch mit den Menschen zu sein, die dieser Hass eben auch trifft. Und das ist eben auch mein Appell an viele Videospielerinnen. Hey, leistet da auch eine stärkere digitale Zivilcourage.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zu unserer neuen Ausgabe von Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus. Heute mit einer kleinen Sonderausgabe, und zwar anlässlich der Gamescom. Die Gamescom, für alle, die es nicht wissen, ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele und findet dieses Jahr in Köln statt, und zwar von 23. bis 27. August. Und da haben wir uns gedacht, wir sprechen mal über ein unserer, meiner Meinung nach, unterbelichtetes Thema in unserer Arbeit, nämlich die Verbindung zwischen Gaming und Rechtsextremismus. Dafür haben wir Mick Prinz von der Amadeo-Antonio-Stiftung eingeladen, und der hat glücklicherweise zugesagt. Der ist dort seit 2016 mit dem Thema Neonazis im Netz beschäftigt und leitet das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy. Ich bin sehr glücklich, dass wir dich heute hier haben, Mick. Herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Cool, dass du da bist. Ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin nicht so computerspielaffin, aber habe natürlich auch ein paar Freundinnen in meiner Umgebung, die da total tief drin stecken, und würde dir erstmal gerne die Frage stellen, wie groß ist denn eigentlich die Gaming-Community in Deutschland und wen oder was umfasst das eigentlich?
Das ist eine spannende Einstiegsfrage. Man kann schon sagen, dass Gaming mittlerweile komplett im Alltag angekommen ist. Also es gibt Zahlen vom Deutschen Branchenverband für Videospiele, vom Gameverband, der sagt, dass 59% der Deutschen zocken. Also ich glaube, dabei bemessen sie die 6- bis 70-Jährigen in etwa. Und davon sind es halt über die Hälfte, die regelmäßig Videospiele spielen, gelegentlich bis regelmäßig Videospiele spielen. Ich finde, das ist eine total gigantische Zahl, die auch einfach verdeutlicht, wie populär dieses ganze Kulturgut mittlerweile ist. Also ich finde, Gaming muss man auch als Teil der Kultur ansehen. Das ist halt so ein großes Medium geworden, was auf unterschiedlichsten Konsolen, auf verschiedensten Plattformen rezipiert wird. Man sieht, dass das Geschlechterverhältnis mittlerweile fast ausgeglichen ist. Also auch hier zeigt der Gameverband, dass es, ich glaube, 52% männlich gelesene, 48% weiblich gelesene Spielerinnen gibt. Der Gameverband unterscheidet dabei, soweit ich weiß, immer noch nur in den zwei binären Geschlechtermodellen. Das finde ich so ein Stück weit schade, aber das macht auch einfach nochmal deutlich, hey, Gaming ist irgendwie kein reines Männerding, und es ist auch kein reines Jugendding, weil irgendwie das Durchschnittsalter von Gamerinnen auch bei 37 Jahren liegt. Du merkst, ich werfe gerade so ganz viele Zahlen hier in den Raum, aber die machen einfach deutlich, Gaming ist mittlerweile so populär und so weit in der Mitte angekommen. Also ich meine, ich arbeite zu dem Thema, ich beschäftige mich viel mit dem Medium, aber in meinem Umfeld gibt es kaum Menschen, ich sag mal so in meiner Altersgruppe, die irgendwie nicht videospielaffin sind oder die nicht zumindest sagen, ja, ab und zu zocke ich irgendwie auch mal was auf der PlayStation oder der Xbox oder auf dem PC oder der Switch. Mhm.
Krass, da hast du mir schon eine Frage vorweggenommen, nämlich ob das auch ein Abbild der Gesellschaft sozusagen ist, die Gaming-Community. Und offensichtlich, so wie ich dich verstehe, ist die eigentlich genauso heterogen wie normalerweise auch.
Genau, deswegen würde ich auch immer gar nicht so von der Gamer-Szene oder der Gaming-Community sprechen, sondern das ist sowas super Heterogenes. Du hast halt ganz verschiedene Communities, ganz verschiedene Szenen, dann hast du irgendwie die Gruppe von Leuten, die irgendwie eher in so Games wie League of Legends oder Fortnite unterwegs ist oder Valorant. Also du hast halt eigentlich auch immer verschiedene Communities auf die verschiedenen Spiele bezogen, und auch da unterteilt sich das nochmal ganz verschiedene Gruppen, irgendwie abhängig davon vielleicht, welche Streamerin, welchen Streamer man schaut, oder abhängig davon, ob man eher Singleplayer-Games spielt oder Multiplayer-Games. Also gerade für Leute, die irgendwie noch nichts mit dem Medium anfangen können, klingt das wahrscheinlich wie so ein Fachchinesisch. Aber das sind halt ganz verschiedene Gruppen, die aber quasi alle so ein Stück weit ein Abbild der Gesellschaft sind. Das heißt, du hast im Gaming sowohl sehr toxische Gruppen, du hast im Gaming aber auch sehr vielfältige Gruppen. Das sieht man auch auf Plattformen wie zum Beispiel Twitch. Das ist eine Videospiel- oder eine Plattform, auf der vor allem Videospiele auch gestreamt werden. Nicht nur, aber das ist ein sehr großer Bereich von. Und da siehst du auch, da gibt es die verschiedensten Gruppen. Leute, die irgendwie Singleplayer-Games spielen und dabei mit ihrer Community quatschen. Menschen, die politische Bildungsarbeit machen. Menschen, die aber zum Beispiel auch ja sehr problematische, toxische Sprache in ihren Chats und ihren eigenen Spielen benutzen. Also, wie du gesagt hast, ist es ein Abbild der Gesellschaft oder gibt es sowohl in meinen Augen positive als auch in meinen Augen negative Aspekte, die sich halt auch im Gaming ja abbilden. Mhm.
Du hast jetzt schon ganz oft von Plattformen gesprochen, was mir den Eindruck gibt, also da ist eine Community im Sinne von, dass zumindest Leute da sich irgendwie treffen und auch miteinander in Kontakt kommen, sondern also ist es nicht so, dass man jetzt alleine irgendwie vorm Computer zu Hause spielt, sondern da gibt es regelrecht so Foren und so weiter, oder?
Du kannst auch quasi viele Spiele alleine spielen. Also erst vor wenigen Tagen ist so eines der größten Spiele in diesem Jahr erschienen, Baldur's Gate 3. Das ist ein Spiel, was von vielen Menschen alleine gespielt wird, teilweise aber auch in einer Gruppe von bis zu 4 Personen. Es gibt aber auch ganz viele Games, die gerade auf diese Online-Komponente setzen. Also gerade so die größten Service-Games, solche Dinge wie eben Counter-Strike oder Valorant oder eben auch das schon eben genannte League of Legends, die zielen darauf ab, dass du sie auch online spielst oder primär online spielst, sodass du da halt eben auch mit ganz vielen Leuten in den Austausch gehst. Entweder via Textchat oder eben via Voicechat. Ganz oft hört es da auch gar nicht auf. Also wir sehen zum Beispiel, dass es Plattformen gibt wie Discord. Das ist eine Plattform, die so ein bisschen wie Skype funktioniert, so ein Sprachservice, wo du aber auch noch eine Serverstruktur hast, die damit funktioniert. Das heißt, auch neben dem Spielen bist du dann auf einem Server unterwegs und unterhältst dich über das Spiel, aber auch über ganz andere Dinge. Also es gibt die verschiedensten Themen, die zum Beispiel dann auf Discord-Servern behandelt werden oder eben auf Twitter, auf Reddit. Also du siehst halt, dass Gaming-Themen nicht nur im Gaming behandelt werden, sondern quasi im ganzen großen Gros an sozialen Medien, aber dass auch auf Gaming-Plattformen Themen behandelt werden, die alltäglich sind. Politische Themen, alltägliche Themen. Genau, das siehst du eben in verschiedensten Bereichen dieser Communities. Mhm.
In deinem Projekt bei der Amadeo-Antonio-Stiftung beschäftigst du dich ja mit, so wie ich es verstanden habe, auch rechten Personengruppen und Inhalten in der Gaming-Szene, beziehungsweise in der, habe ich ja gerade gelernt, die gibt's nicht, aber im Gaming, sagen wir mal so. Mit wem haben wir es da zu tun?
Genau, wir als Stiftung haben vor einigen Jahren gesagt, hey, den Bereich Gaming haben wir irgendwie bisher so ein Stück weit ausgeklammert oder relativ wenig behandelt. Deswegen habe ich dann mit Kolleginnen zusammen das Projekt Good Gaming or Play Democracy gegründet. Das ist eben unser Projekt in der Amadeo-Antonio-Stiftung, wo wir sagen, okay, wir beschäftigen uns mit einer lauten Minderheit von rechtsextremen UserInnen im Gaming. Das heißt, wir analysieren, was gibt es hier für Gruppen, was gibt es hier für Narrative, wo unterscheiden sich diese Narrative auch wieder zu, ich sag mal, klassischen sozialen Medien. Und hier achten wir dann vor allem auf die verschiedenen Plattformen. Das heißt, ein Ort, wo wir uns ganz viel rumtreiben, ist Steam. Das ist eine Videospielplattform, auf der man vor allem Spiele kauft und bewertet und sich auch über diese Spiele austauscht. Aber Steam ist eigentlich auch deutlich mehr. Es ist eigentlich ein regelrechtes eigenes soziales Netzwerk geworden. Und da betrachten wir dann, was gibt es hier für rechtsextreme Gruppen. Da gibt es zum Beispiel haufenweise Profile, die sich nach Hitler benannt haben. Also es gibt über 29.000 Profile, Stand vor einer Woche, glaube ich, habe ich es nochmal irgendwie in etwa gesehen, die sich nach Hitler benennen oder die zumindest Hitler in ihrem Namen tragen. Da gibt es aber auch ganz viele so Wehrmachts-Fangruppen oder Gruppen, die irgendwie rechtsextreme Attentäter huldigen und glorifizieren. Oder wir sehen auch, dass da eigene Modifikationen für schon bestehende Spiele existieren. Das heißt, mit unserem Projekt werfen wir vor allem einen Blick darauf, was oder wie sieht eine Instrumentalisierung von Neonazis im Gaming aus und wo sehen wir auch, dass schon eine, ich sag mal, grundsätzliche toxische Gaming-Kultur diesen Neonazis ein Stück weit den Weg ebnet. Weil natürlich sind irgendwie, wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, wie vielfältig die Gaming-Kultur ist und natürlich sind da irgendwie nicht nur extrem Rechte unterwegs, aber wir sehen, dass rechtsextreme Meinungen im Gaming schon sehr schnell akzeptiert werden und dass es da selten Widerspruch oder wenig Widerspruch gibt und deswegen fühlen sich Rechtsextreme in solchen Räumen halt häufig auch besonders wohl und genau, da werfen wir halt einen analytischen Blick drauf.
Du hast jetzt schon gesagt, da gibt es Leute, die benennen sich nach Hitler ihre Profile oder geben da gegebenenfalls auch Bilder. Abseits von solchen sehr offensichtlichen Darstellungen, wie erkennt man denn überhaupt diese rechten Strukturen dort? Ist das nur sowas sehr Plakatives oder?
Das sind manchmal super plakative Sachen, wie sowas, was wir gerade angesprochen haben, also irgendwelche Hitler-Profilbilder oder irgendwelche brennenden Hakenkreuze. Oder das kann auch eine Modifikation sein, wo man als Beispiel dann auf einmal irgendwie die Waffen-SS in einem Strategiespiel spielt. Sowas gibt es alles, das ist super offensichtlich. Aber was wir halt häufig auch sehen, ist das über ja kodierte Sprache, über sogenannte Doc-Wizards, also eben über rechtsextreme Codes Inhalte verbreitet werden. Da sehen wir dann, dass Profile Codes, die ich jetzt irgendwie nicht rezitieren möchte, weil ich eben diese Narrative nicht einfach wiedergeben möchte. Aber da sehen wir halt, dass rechtsextreme Codes verwendet werden, damit sich Rechtsextreme vernetzen. Da sehen wir, dass sich ganze Gruppen bilden, die auf den ersten Blick auch gar nicht unbedingt rechtsextrem wirken, wo es dann aber im Kern dann trotzdem über rechtsextreme Inhalte geht. Also gerade die Verbreitung von Neonazi-Codes, die auch nicht unbedingt von der Plattform erkannt werden, ist halt eben auch ein Mittel, um für Rechtsextreme gerade Gaming-Plattformen zu einem Ort zu machen, wo sie sich relativ widerstandslos auch austauschen können. Und das machen sie halt eben auch über ja diese kodierte Sprache und über Inhalte, die vor allem dann eben auch von Szene-Kennenden erkannt werden.
Mhm. Du hast schon gesagt, widerstandslos. Also wieso gelingt denen das dort ausgerechnet so gut Fuß zu fassen?
Es gibt da mehrere Gründe für. Ein Riesenproblem ist, dass viele Gaming-Plattformen super wenig moderieren. Also ich habe gerade ja schon über Steam gesprochen, diese große Plattform, wo man vor allem als PC-Spieler Games kauft und bewertet. Aber Steam hat zum Beispiel eine riesige Community-Funktion oder einen riesigen Community-Bereich, den sie kaum moderieren. Also Steam hat sage und schreibe 26 Personen, die da moderieren, für eine Plattform, wo monatlich 100 Millionen Nutzer inaktiv sind. Also so gut wie nix. Das heißt, da bleibt auch hasserfüllte Sprache super leicht stehen. Wir haben das, um das an einem Beispiel deutlich zu machen, bei Black Lives Matter gesehen. Da gab es dann auf Steam eine riesige Black Lives Matter-Diskussion. Da werden halt auch eben aktuelle politische Themen diskutiert, wie Black Lives Matter. Und da haben wir dann gesehen, dass es einen großen Austausch-Thread zu Black Lives Matter gab, wo extrem problematische und rassistische Sprache einfach stehen geblieben ist. Das N-Wort oder ewig diskriminierende Äußerungen gegen George Floyd. Und das blieb da halt einfach stehen. Und das war jetzt irgendwie keine rechtsextreme Hardcore-Gruppe auf Steam, sondern das war der große offizielle Black Lives Matter-Thread. Und da haben wir einfach gesehen, problematische Dinge bleiben stehen, werden reproduziert, werden vervielfältigt, weil die Plattform dem auch wenig einen Riegel vorschiebt. Das macht sie dann mal, wenn wir sehen, dass irgendwelche schlimmen rechtsterroristischen Attentate passieren, dann sehen wir, dass die Plattform mal wieder für ein paar Wochen ein bisschen mehr moderiert, dann sehen wir, dass irgendwelche Profile gelöscht werden, die Attentäter glorifizieren. Das ist aber eher was Punktuelles. So eine strukturelles Angehen dieses Problems sehen wir halt eben sehr, sehr selten. Das ist ein Problem. Also, dass Plattformen wenig moderieren. Das andere Problem ist, dass viele Spielerinnen auch immer noch so ein bisschen sagen, na, das ist ja nur ein Spiel hier. Das ist ja irgendwie nur eine Videospielplattform. Das ist doch irgendwie völlig egal, was hier steht. Es wird halt häufig ignoriert und gar nicht verstanden, dass auch eine Reproduktion von rassistischen, antisemitischen, ableistischen Inhalten auch auf diesen Plattformen ein Problem darstellt. Das heißt, viele Spielerinnen überlesen das, bewusst oder unbewusst, und ignorieren das Ganze. Und was wir häufig auch sehen, ist, dass viele Spielerinnen auch noch nicht mit so einer klaren Haltung in den Games auftreten, weil sie auch Videospiele eher als eskapistisches Medium wahrnehmen und sozusagen auch so ein bisschen, nicht ignorieren, aber ein bisschen unterschätzen, wie politisch eben auch dieses ganze Medium ist. Also gerade auch bei vielen Influencerinnen sehen wir auch, dass sie ihre eigenen Verantwortung, zum Beispiel ihre eigene Community zu moderieren oder auch mit einer gewissen Vorbildfunktion an das Ganze zu gehen, dass sie dieser Haltung auch gar nicht unbedingt gerecht werden. Deswegen versuchen wir auch mit verschiedenen InfluencerInnen ins Gespräch zu kommen, warum man auch gerade im Gaming eine stärkere Haltung gegen Menschenfeindlichkeit braucht, und versuchen Menschen auch Tipps zu geben, wie man zum Beispiel besser seine eigene Community ja moderieren kann.
Was würdest du denn sagen zu Leuten, die jetzt ganz zugespitzt diese Haltung formulieren, ja, ein Spiel ist ein Spiel und das hat ja nichts mit der realen Welt zu tun? Warum ist es trotzdem wichtig, dort auch darauf zu schauen, dass das eben dort nicht passiert?
Weil Menschen ja auch in diesen Gaming-Räumen ganz stark angegriffen werden und eben sich von diesen Äußerungen nicht nur diskriminiert fühlen, sondern dass sich diese Diskriminierung ja auch normalisiert. Das, was dann irgendwie vor dem Rechner oder im Spiel gesagt wird, ist ja etwas, was auch abseits vom Rechner sich dann irgendwie so ein Stück weit normalisiert. Das heißt, eine Menschenfeindlichkeit und eine Ablehnung gegen Personengruppen bleibt ja nicht in diesem Raum. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, Gaming ist Teil der Gesellschaft. Und wenn sich in diesem Bereich der Gesellschaft problematische Äußerungen verfestigen, sehen wir halt auch, dass es abseits vom Bildschirm passieren kann. Deswegen ist mein Appell an Menschen, die ja rassistische oder antisemitische Dinge sehen, immer dagegen zu halten. Gar nicht unbedingt mit der Idee auch, irgendwie eine Person zu belehren und irgendwie eine Person dazu zu bringen, so ein Mist nicht zu sagen, sondern auch, um für die Menschen einzustehen, die betroffen sind von diesen Äußerungen. Also das ist ja immer das Prinzip von Gegenrede im Internet. Gegenrede hat ja nicht unbedingt das Ziel, jetzt irgendjemanden zu überzeugen, sondern hat eben die Idee, solidarisch mit den Menschen zu sein, die dieser Hass eben auch trifft. Und das ist eben auch mein Appell an viele Videospielerinnen. Hey, leistet da auch eine stärkere digitale Zivilcourage.
Mhm. Wir sind ja in Sachsen-Anhalt und das NDC in Sachsen-Anhalt hat auch eine Broschüre rausgegeben zu dem Halle-Attentat. Und der Mensch, der da unterwegs war und die Menschen getötet hat, das war ja jemand, der auch, glaube ich, gestreamt hat, was er gemacht hat und auch auf zumindest irgendwie einschlägigen Plattformen unterwegs war, oder?
Genau, der Halle-Attentäter hat auf Twitch damals gestreamt, sein Attentat, in etwa für 30 Minuten und danach war die Aufnahme auch noch für 30 Minuten online und daraufhin hat sich ja auch Horst Seehofer damals gemeldet und hat irgendwie gesagt, und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Und das ist auf wenig Gegenliebe gestoßen, sowohl irgendwie bei Gamerinnen als auch bei Sozialwissenschaftlerinnen wie mir, die das Thema beobachten, weil er damit halt super stark diese Pauschalisierung formuliert hat oder hat super stark die Killerspielkeule eigentlich wieder so ein Stück weit entstaubt. Er hat damit überspitzt ja gesagt, in den Gaming-Communities, in der Gamer-Szene, wie er es genannt hat, gibt es ein stärkeres Problem mit Rechtsextremismus. Und ich würde einfach sagen, dass es in der Gesellschaft ein Problem mit Rechtsextremismus gibt, was sich halt auch im Gaming widerspiegelt, weil sich das halt in verschiedensten Kulturbereichen unserer Gesellschaft widerspiegelt. Und der Halle-Attentäter hatte ganz viele Bezüge in die Gaming-Welt. Das wusste in meinen Augen Horst Seehofer da aber noch nicht. Wo er sich drauf bezogen hat, war auf die Tatsache, dass er auf Twitch gestreamt hat, dass er die vor allem bei Gamerinnen beliebte Plattform Twitch genutzt hat. Aber der Halle-Attentäter, ja, hatte noch deutlich mehr Bezüge zur Gaming-Welt. Er hatte ja auch dieses Terror-Manifest in Anführungszeichen hinterlassen, wo er ganz viele Bezüge zur Gaming-Welt hergestellt hat. Da gab es, ohne dass ich sie jetzt genau rezitieren möchte, aber so eine Art Achievement-Liste, so eine Erfolgsliste, wie wir sie auch aus Videospielen kennen. In Videospielen gibt es dann zum Beispiel häufig so Erfolge wie schließe das Spiel in einer Stunde ab, da kriegst du irgendwie einen speziellen Erfolg oder erledige 10 Aufgaben und sowas gab es halt auch in diesem Manifest von diesem Attentäter nur in einer rassistischen und antisemitischen Sprache, ohne dass ich das jetzt, wie gesagt, 1:1 wiedergeben möchte. Und das war schon so ein Bezug, wo wir gesehen haben, okay, die Person ist schon eine gaming-affinere Person. Oder er war auch auf der Plattform Steam unterwegs, hat da ganz verschiedene Spiele gespielt, ich sag mal 0815 große Titel, die in fast jeder Spielebibliothek sind, aber teilweise auch Spiele, wo man ja schon Dinge macht, die jetzt nicht überraschen, dass er sie gespielt hat. Er hat dann Strategiespiele gespielt, die im Zweiten Weltkrieg spielen und wo man in Anführungszeichen auch die deutsche Perspektive einnehmen konnte oder das über Modifikationen machen konnte. Also wir haben gesehen, er hat auch gezockt und hat auch dieses Kulturmedium genutzt, um ja seine rechtsextreme Ideologie, um dieser zu frönen, sage ich jetzt mal. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass diese Spiele dazu beigetragen haben, ihn dazu werden zu lassen, was er da gemacht hat, sondern man hat einfach gesehen, wenig überraschend, nutzt eine Person, die rechtsextremes Gedankengut hat, auch ein Hobby, ein Kulturmedium dazu aus, um ihre rechtsextreme Ideologie zu bestätigen. Das kann man, glaube ich, sehr deutlich bei Halle sehen. Ich würde aber definitiv nicht dieser Äußerung von Horst Seehofer zustimmen, dass es sozusagen in der Gamer-Szene ein dezidiertes Problem mit Rechtsextremismus gibt. Das gibt es halt leider in unserer gesamten Gesellschaft. Mhm.
Ja, diese Killerspielkeule, die ist ja, glaube ich, in der Politik wirklich sehr virulent, ne? Also, genau. Dass Gaming immer mit Killerspielen irgendwie in Verbindung gesetzt wird.
Total, das sehen wir auch immer noch, wenn über Gewalt gesprochen wird, dann werden Videospiele häufig immer noch als das einfache Erklärungsmuster genutzt. Das haben wir jetzt beispielsweise vor einem guten halben Jahr gesehen, als es diese Unruhen an Silvester in Berlin gegeben hat. Da waren Videospiele eine potenzielle Antwort, warum es so gewalttätig wurde. Das haben wir auch gesehen, als jetzt sich Macron zu den Protesten in Frankreich geäußert hat. Da hat er auch gesagt, das sind Dinge, die Menschen in Videospielen lernen und dergleichen. Also solche Äußerungen sehen wir immer, immer wieder, nicht nur von Horst Seehofer, auch von anderen PolitikerInnen oder JournalistInnen. Das haben wir auch gesehen, nachdem das Buffalo-Attentat letztes Jahr passierte, dass da auch diese Killerspielkeule wieder ausgepackt wurde. Und das, was das Ganze so kompliziert macht, ist, dass es halt häufig auch Bezüge zur Gaming-Welt gibt. Die Attentäter spielten Videospiele häufig oder sind in diesen Communities unterwegs. Und das ist halt nicht überraschend, wenn man sich anguckt, wie weit verbreitet Gaming halt eben in unserer Gesellschaft ist. Wenn man sich anguckt, dass 59% der Deutschen zocken, ist es leider nicht verwunderlich, dass auch ein Halle-Attentäter ein Steam-Profil hatte.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, wie man sich dort verhalten kann, Gegenrede und so weiter. Wie ist es denn auf politischer oder Gesetzesebene? Gibt es da Möglichkeiten oder warum gibt es da noch nicht so viel vielleicht?
Das ist eine super spannende Frage. Es gab oder es gibt ja diverse Bestrebungen in der Politik gegen Hass im Netz vorzugehen. Es ist zum Beispiel 2018 das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz entstanden, welches ja Plattformen stärker die Verantwortung nimmt, gegen Hassrede vorzugehen. Das hat sich dann 2018 formiert und hat sich vor allem eben auf Plattformen wie Instagram und Twitter wiedergefunden. Hat aber Gaming-Plattformen ausgeklammert. In einem ersten Gesetzesentwurf standen Gaming-Plattformen noch mit drin, die wurden aber in weiteren Entwürfen dann gestrichen mit der Begründung, dass es ja Videospielplattformen seien und keine sozialen Interaktionsräume, wo ich mir auch denke, naja, gerade Steam und auch gerade Twitch sind riesige Interaktionsräume.
Hast also du ja gerade dafür gesprochen, ja.
Genau, und teilweise wird auf einigen dieser Plattformen auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angewandt oder kann da angewandt werden. Auf Twitch haben wir das länger gesehen. Jetzt gibt es aber auch im nächsten Jahr, 2024, ein neues Gesetz, den Digital Service Act, der in Kraft treten wird im Frühjahr, der das erste Mal auch Gaming-Plattformen inkludiert, der auch sagt, dass auch Gaming-Plattformen stärker sich gegen diesen Hass wenden müssen. Wie genau das passiert, weiß ich noch nicht, das muss man noch beobachten und ich bin auch total gespannt, wie das passieren soll, weil gerade zum Beispiel so eine Plattform wie Twitch sich extrem negativ in diesem Jahr gewandelt hat oder in den letzten 12 Monaten, würde ich sagen. Twitch war eine Plattform, die sehr lange sehr harte Guidelines gegen Hass im Netz formuliert hat und wo wir seit Monaten sehen, dass zum Beispiel Transfeindlichkeit sich da ganz stark normalisiert und dass auf einmal rechten Streamern eine Bühne geboten wird, wo man noch vor 3 Jahren gesagt hätte, nein, die werden von der Plattform gekickt. Also wir sehen eigentlich gerade eher so einen Rückschritt bei vielen Plattformen hin zu irgendwie einer Offenheit für rechte Themen. Das sieht man ja traurigerweise auch bei Twitter, dass sich da eben in den letzten Monaten auch ganz viel zum Negativen entwickelt hat, was so den Punkt rechte Narrative angeht. Und das sehen wir halt teilweise auch auf Gaming-Plattformen. Deswegen bin ich super gespannt, wie dieses Gesetz umgesetzt werden soll, wie das auch auf europäischer und nationaler Ebene umgesetzt wird. Und ja, bin mal gespannt, was davon zukommt. Aber um deine Frage zu beantworten, lange Zeit wurde es ignoriert, so langsam wird aber eben auch wahrgenommen, dass wir auch da ein Problem haben, was wir angehen müssen.
Ja, einerseits scheinen ja so Leute wie Seehofer das als ein riesiges Problem zu sehen, aber in dem Rahmen der Möglichkeiten dann auch nicht irgendwie durchsetzungsstark zu sein, weiß auch nicht genau, hört sich ein bisschen so an.
Genau, und man merkt halt auch, dass Sicherheitsbehörden mittlerweile mehr verstehen, was da passiert. Also wir sehen zum Beispiel, dass Verfassungsschutzämter sich dann dezidierte rechtsextreme Spiele angeguckt haben. Also wir haben jetzt noch gar nicht über eindeutige rechtsextreme Games gesprochen, weil es glücklicherweise auch gar nicht so viele davon gibt. Es gab mal vor einigen Jahren zum Beispiel so ein Propagandaspiel aus den Reihen der Identitären Bewegung und sowas guckt sich dann auch mittlerweile der Verfassungsschutz an und schreibt dazu auch Analysen und veröffentlicht diese. Das heißt, wir sehen, Sicherheitsbehörden haben mittlerweile auch mehr auf dem Schirm, was da so passiert und das ist halt auch eine Entwicklung, die schon gut finde, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass irgendwie diese Plattformen in Anführungszeichen zensiert werden sollen, aber es ist wichtig zu beobachten, wo sich Rechtsextremismus verbreitet und wenn das auch im Gaming passiert, finde ich auch wichtig, dass da halt auch Sicherheitsbehörden einen stärkeren Fokus drauf legen.
Gute Entwicklung ist das Stichwort. Was würdest du denn sagen aus deiner Perspektive, abseits davon, was du schon genannt hast, gibt es denn an coolen, hoffnungsmachenden Entwicklungen in der Gaming-Szene?
Man muss schon sagen, dass viele Spieleentwicklerinnen immer mehr politische Themen in den Vordergrund rücken. Und damit meine ich gar nicht nur, dass ihre Handlungen in den eigentlichen Spielen politischer werden, sondern damit meine ich auch, dass die Studios eine stärkere, diverse Haltung transportieren. Das sehen wir jetzt bei einem Spiel, ich glaube, ich habe es eben schon erwähnt, Baldur's Gate 3, was jetzt vor 2 Wochen erschienen ist, wo es wie bei so vielen Spielen auch einen Charaktereditor gibt. Und in diesem Charaktereditor kann man dann beispielsweise vorgefertigte Figur wählen, aber kann sich auch eine eigene Figur bauen und kann hier beispielsweise ein Geschlecht festlegen, was nicht binär ist. Man kann hier verschiedene sexuelle Identitäten im Spiel bauen, kann ihnen eine eher weiblich, eher eine männlich klingende Stimme geben, kann ihnen verschiedene Genitalien zuweisen. Das ist total spannend, dass sozusagen dieses Spiel irgendwie nicht in diesen beiden binären Geschlechtermodellen bleibt, männlich und weiblich, sondern dass wir hier die Möglichkeit haben, dass sich ja sehr viele verschiedene Identitäten in diesem Spiel wiederfinden können. Und das ist eine Entwicklung, die ich super wichtig finde und die ich super toll finde, wenn halt Menschen durch Spiele nicht ausgeschlossen werden. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass Spiele auf Barrierefreiheiten achten, gerade mit Blick auf die Inklusion von Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung. Da sehen wir, dass ganz viele positive Aspekte passieren. Also dass Spielentwicklerinnen beispielsweise nicht nur das Farbschema für den Bildschirm anpassen, wenn man eine Rot-Grün-Schwäche hat, sondern dass sie auch ganz viele Einstellungen ermöglichen, um Spiele, die vor Jahren Menschen mit einer körperlichen Einschränkung noch nicht zugänglich waren, um diese Spiele zugänglich zu machen. Das ist eine sehr positive Entwicklung und wir sehen halt auch, um nochmal ein anderes Thema anzusprechen, dass wir viel mehr so politische Bildungsarbeit auch im Gaming sehen. Also es gibt auch auf Twitch-Streamerinnen, die ihr Lieblingsspiel spielen und dabei beispielsweise über rechtsextreme Parteien informieren oder darüber informieren, was wir irgendwie gerade am Wochenende in den Nachrichten gesehen haben und das einordnen. Das kann an sehr vielen Stellen differenziert sein, das kann aber natürlich auch problematisch sein. Hier irgendwie zu sagen, das ist immer gut oder immer schlecht, wäre natürlich wie ein bisschen fahrlässig, aber wir sehen, dass es auf jeden Fall auch mehr politische Formate mit Gaming-Bezug gibt und das ist irgendwie eine Entwicklung, die ich an vielen Stellen auf jeden Fall begrüße, zumindest dann, wenn sie sich irgendwie gegen Menschenfeindlichkeit stellt.
Hast du noch einen Tipp auch für die politische Bildungsarbeit, wenn die, wie bei uns jetzt in Projekttagen oder so, wo wir in die Schule gehen und über Rechtsextremismus und so weiter sprechen, wie auch die Menschen außerhalb des digitalen Raums da irgendwie drauf achten können oder da unterstützen können oder...
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben diese Killerspielbrille abnimmt und dass man irgendwie auch eben so eine Stereotypisierung von Games nicht reproduziert. Dass man jetzt irgendwie nicht sagt, das ist irgendwie alles furchtbar, was es da gibt, sondern dass man sich selbst auf, als nicht-videospielaffine Person mal mit diesem Medium beschäftigt. Dass man sich selber vielleicht mal auf Steam umguckt, weil da gibt es auch ganz viele tolle und positive Entwicklungen. Oder dass man sagt, ich gucke mal, was gerade so in den Twitch-Trends ist. Dass man halt selber sich mehr mit diesem Medium beschäftigt und auch mit Jugendlichen darüber spricht, ohne jetzt irgendwie zu verallgemeinern. Als Beispiel, wir haben Anfang des Jahres viel über die Plattform Roblox gesprochen. Das ist eine Plattform, wo vor allem 9- bis 12-Jährige unterwegs sind, wo man so eigene Spiele bauen kann. Und surprise, surprise, da gab es auch ganz viel Rechtsextremismus. Aber da gibt es auch ganz viel nicht problematisches und ganz viele tolle Entwicklungen. Das heißt, mir ist wichtig, dass Pädagoginnen beide Seiten abdecken oder dass Pädagoginnen beide Seiten mit beachten, dass man die Probleme nicht kleinredet, aber dass man jetzt auch nicht Roblox zum Beispiel als eine rechtsextreme Plattform darstellt, sondern dass man sagt, hey, das ist eine Plattform, wo es über 24 Millionen einzelne Maps gibt. Und ja, das ist ein kleiner Teil von Rechtsextremen, aber es gibt auch ganz viele tolle Entwicklungen. Und wir gucken uns auch viele tolle Entwicklungen an und überlegen, wie wir das beispielsweise auch in pädagogische Konzepte mit einbauen. Ganz spannendes Beispiel ist ein Projekt im Spiel Fortnite. Das ist eigentlich so ein Battle Royale Shooter, wo 100 Leute, in etwa 100 Leute über einer Map ausgelassen, rausgeworfen werden und die letzte Person, die übrig bleibt, die gegen die anderen gesiegt hat, überlebt. Aber es gibt auch ganz viele eigene Maps, die zu diesem Spiel erstellt werden. Und da gibt es jetzt gerade ein Projekt von einem jüdischen Spielentwickler, von einem jüdischen Filmschaffenden, der gesagt hat, ich möchte ein Shoah-Museum in Fortnite entwickeln. Veröffentlichen. Und erstmal ein Projekt, wo man erstmal so ein bisschen kurz stutzig wird und denkt, ist das irgendwie so die cleverste Idee? Aber ich finde mittlerweile, ja, das ist eine super Idee, weil man kann quasi auf dieser Map keine Waffen benutzen und keine speziellen Emojis und man kann über einen extra Code sich dann diese Map runterladen. Und gerade für Geschichtslehrer, die dann zum Beispiel sagen, hey, ich möchte mit meinen, oder Geschichtslehrerinnen, ich möchte mit meinen Schülerinnen über die Shoah sprechen, ohne irgendwie jetzt ein Geschichtsbuch aufzumachen, sondern ich möchte das in einem Spiel, in Fortnite erleben, ist sowas, finde ich, eine super gute Möglichkeit. Und was ich damit sagen will, ich finde, man kann Videospielinhalte ganz oft eben auch im pädagogischen Kontext einsetzen, ob sie jetzt einen ganz klaren Bezug zu dem Thema haben oder auch nicht. Also man kann halt viele Spiele auch nutzen, die auf den ersten Blick gar nicht so pädagogisch wirken. Eine Freundin von mir ist zum Beispiel Mathelehrerin und sie hat zum Beispiel mit ihrer Matheklasse Parabeln durchgenommen und hat das dann anhand von einem Videospiel erklärt, wo so parabelförmig Kugeln geworfen werden. Und sowas, finde ich, ist eine krass, ganz charmante Idee, um eben auch Schülerinnen so ein bisschen bei der Stange zu halten und auch zu zeigen, hey, wir nehmen uns diesem Medium an und zeigen euch, wie es passiert und wie man mit diesem Medium auch Inhalte vermitteln kann.
Voll cool. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen, aber ich glaube, es ist eine super Gelegenheit. Ein Thema, auf das wir jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, ist die Gamescom, die ja jetzt ansteht, soweit ich weiß.
Genau.
Und als größte Computerspielmesse auf der Welt gehandelt wird. Wie steht's damit? Welche Rolle spielt die sozusagen bei der, auch bei der Thematisierung vielleicht oder der Problematisierung oder auch dem Entgegenwirken?
Die Gamescom ist so eine der größten Spielmessen, die es, glaube ich, so global gesehen mit Blick auf Videospiele gibt, wo, ich glaube, letztes Jahr über 240.000 Leute waren. Wir sind dieses Jahr auch da mit einem eigenen Stand in Halle 10.2, glaube ich, als kleine Eigenwerbung. Kommt gerne vorbei. Genau, und auf jeden Fall, die Gamescom hat mittlerweile auch ein sehr großes politisches Programm, was um die ganze Messe gestrickt wird. Also es gibt zum Beispiel zur Gamescom immer noch den Gamescom-Kongress, wo politische Themen abgehandelt werden. Auch da waren wir letztes Jahr mit einem eigenen Talk dabei. Dieses Jahr gibt es auch wieder ganz viele spannende Dinge. Also auf der Gamescom geht es natürlich primär um Videospiele, aber auch um das ganze Kulturmedium Games. Und das wird eben auch auf seiner Messe abgehandelt. ganz viele Anspielstationen, es gibt große Bewegungen im Bereich Cosplay, also dass sich Leute in verschiedenste Kostüme werfen. Das heißt, es ist eine total spannende Veranstaltung, auch für Menschen, die nicht gaming-affin sind, auch um sich über sowohl die Gaming-Kultur zu informieren, aber auch um Themen, die damit zusammenhängen, auf diesem Kongress oder eben auf den Messehallen, wo es eher so um die politischen Themen geht, da wo wir zum Beispiel dann stehen. Also da geht es auf der Gamescom, wie gesagt, primär um Games, aber auch um das ganze Kulturmedium Videospiele. Deswegen finde ich, ist das so ein schöner Ort, um ja mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, was da überhaupt so passiert und wie vielfältig auch dieses ganze Kulturgut ist.
Eine letzte Frage noch. Ich bin im Rahmen eures Projektes Good Gaming, Well Played Democracy darauf gestoßen, dass es eine Mitarbeiterin gibt, die digitales Streetworking macht oder so. Und das fand ich eine ganz spannende Bezeichnung und habe mich gefragt, was sich dahinter verbirgt.
Digital Streetwork, ja, das ist sozusagen ein Bereich unseres Projektes, den ich noch gar nicht angesprochen habe, aber wir versuchen mit unserem Projekt so einen Dreiklang zu machen. Wir wollen einmal auf das Problem Rechtsextremismus im Gaming aufmerksam machen. Wir wollen diese Weiterbildungsworkshops anbieten für Spielentwicklerinnen, für Influencerinnen, für Gamerinnen. Und wir gehen auch selbst auf die Plattform mit dem Digital Streetwork. Und das machen zwei Kolleginnen von mir, die vor allem dann auf Plattformen wie Twitch gehen und mit, ich sag mal, radikalisierungsgefährdeten Jugendlichen in den Austausch gehen. Das heißt nicht, dass wir da irgendwie mit Hardcore-Neonazis diskutieren, da haben wir irgendwie nicht so viel Lust zu, sondern das heißt, dass wir vor allem mit den Leuten in den Austausch gehen, die sich dann zum Beispiel diskriminierend über so ein Fortnite-Museum auslassen oder die sich dann irgendwie antisemitisch gegenüber dem Spielentwickler auslassen, wo wir aber merken, das ist jetzt keine Person, die wie in einer gefestigten rechtsextremen Szene oder dergleichen ist, aber wir merken, das ist eine Person, die sich sehr undifferenziert mit diesen Themen beschäftigt. Und hier versuchen wir dann ins Gespräch zu kommen und Schritt für Schritt antisemitische oder problematische, menschenverachtende Äußerungen abzubauen, indem wir halt sehr intensiv mit einer einzelnen Person in den Austausch gehen.
Cool, das klingt für mich wie ein ziemlich zukunftsträchtiges Format, dass man so digitale Streetworkerinnen ausbildet irgendwie.
Genau, das machen wir teilweise auch, indem wir auch schon mit Hochschulen an dem Thema zusammengearbeitet haben, aber das ist etwas super zeitintensives. Während wir in Vorträgen oder Weiterbildungsworkshops oder auch mit der Arbeit mit Influencerinnen, die so eine große Masse an Menschen erreichen oder auch mit unseren Publikationen, ist es so, dass wir bei Digital Streetwork halt in eine total intensive Auseinandersetzung mit einer Person gehen und das teilweise auch über Wochen. Das heißt, das ist wie auch in der analogen sozialen Arbeit ein total intensives Thema oder eine totale intensive Arbeit, wo wir uns sehr lange mit einer einzelnen Person beschäftigen, merken aber auch, dass es dafür umso erfolgsversprechender war, weil wir da halt auch ein Umdenken von problematischen Aspekten oder Ansätzen bemerken, wenn wir uns halt auch lange mit dieser Person auseinandersetzen.
Super. Finde ich eine total tolle Sache. Vielleicht ist das ja auch mal irgendwie für uns perspektivisch eine Idee. Vielen Dank für die interessanten Einblicke, lieber McPrinz. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.